Menschen und ihre Geschichten, der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten.
Hallo.
Hallo.
Stefan Walter Remmert.
Warum das Walter?
Das weiß ich nicht. Das liegt, glaube ich, in der Geschichte zu dir. Aber es steht doch so im Personalausweis, oder?
Es steht im Personalausweis, aber eigentlich habe ich diese Tradition radikal unterbunden. Ne?
Okay, bei mir ist sie nicht angekommen.
Nee, bei dir ist sie nicht angekommen, nee. Deswegen habe ich sie gestoppt.
Okay, oder ist besser Pfarrer Stefan Remmert?
Nee, Stefan Remmert ist besser.
Oder Papa?
Das geht auch.
Aber ich glaube, das geht nur bei mir, ne?
Ja.
Seit 25 Jahren bist du mein Erziehungsberechtigter oder
Versuch es zumindest nicht zu sein, ja.
Ist genau. So, ja. Hallo Papa.
Hallo Philipp.
Eine etwas andere Aufnahme wird das, glaube ich, heute. Wir haben vorher schon mal ein bisschen drüber gesprochen, ob es komisch ist, wenn ich meinen Podcast quasi als Gast mit meinem Vater fülle. Bin dann zum Entschluss gekommen, nee, eigentlich nicht. Beziehungsweise du hast mich auch ein bisschen überzeugt.
Also finde ich nicht, weil ich denke, erstmal ist Familie was ganz Wichtiges für uns Menschen und vor allen Dingen jeder von uns in unserer Familie ist völlig anders und hat andere Ideen, eine andere Perspektive auf die Welt. Also ich finde...
Ich habe das erste Mal, glaube ich, erwähnt, also dass ich Eltern habe, das weiß, ist logisch irgendwie, ne?
Ja.
Aber ich glaube, das erste Mal gesprochen im Podcast habe ich mit Jan Angermüller. Ich weiß nicht, ob du die Folge schon gehört hast. Nein. Als fleißiger Vater.
Welche Folge ist das?
14, glaube ich.
Ich weiß nicht, worum es da geht. Ich kann mir nur Geschichten merken.
Wir haben...
Das ist dieser Möbelmensch.
Genau.
Ja, dann weiß ich das.
Ach so, aber da habe ich ja auch über euch gesprochen.
Genau, ja. Genau.
Genau, und dann hat mir ein Kumpel nachher, hat mich angerufen und hat mir gemeint, voll schöne Folge und hat ihm voll gefallen. Und er fand es übrigens auch gut, dass ich mal so über euch gesprochen habe.
Also
wo ich herkomme und das fand er interessant. Und wir hatten ja, glaube ich, die ganze Zeit vorher schon ein bisschen mal gesprochen, ob das nicht cool wäre, wenn ich dich bzw. Mama auch mal irgendwie im Podcast nehme, weil ich finde schon, jetzt unabhängig davon, dass ihr meine Eltern seid, aber auch als Persönlichkeit, habt ihr ja schon auch eine gewisse Strahlkraft, ohne dass es jetzt irgendwie, ist mir zumindest irgendwann mal aufgefallen, dass ihr als Person mit dem, was ihr macht und wie ihr das macht, weil ihr das auch alles ein bisschen anders macht, schon irgendwie...
Wenn du das so sagst, dass wir das anders machen als andere oder einen kleinen Unterschied darin haben, ja, dann wird es so zu sein.
Okay, ich weiß, keine Ahnung, aber vielleicht dann Aufruf an die Hörer. Am Ende könnt ihr uns ja mal Feedback geben, ob ich das nur subjektiv so wahrnehme, weil ich irgendwie der Sohn bin oder ob das objektiv auch so der Fall ist, wie ihr eben so wahrnehmt. Okay, also Pfarrer Stefan in Klammern Walter Remmert.
Ja.
Erzähl mal, wer du bist, was du machst. Also durch den Pfarrer haben wir das schon geklärt, aber wo du herkommst und wieso deine Geschichte ist, in kurz.
Also ich bin 53 Jahre, bin seit 25 Jahren mit Philipps Geburt Gemeindepfarrer, komme aus dem Ruhrgebiet und bin seit 2000 in der Kurischen Kirche, in Hessen und seit 2008 in Hünfeld in der Rhön als einer der beiden Pfarrer.
Okay, das war vielleicht ein bisschen zu kurz.
Ja,
also du bist in Nordrhein-Westfalen geboren.
Ja, genau, im Ruhrgebiet, das ist ganz wichtig.
Für mich
ist das sehr wichtig.
Dass die Leute, die dich kennen, also die ganzen Hünfelder aus der Gemeinde, die wissen es auch. Das
ja,
ist auch so ein
großen Teil, ja.
Running Gag, glaube ich. Ich glaube, wir standen mal irgendwann im Gottesdienst und da hast du auch irgendwie erzählt, dass du aus Nordrhein-Westfalen kommst, also im Ruhrgebiet quasi und... ich meine, ich habe da irgendwie was gesagt, so ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber Papa kommt aus dem Ruhrgebiet. Warum legst du da viel Wert drauf?
Weil ich diese Art mag, also diese kumpelhafte Art, diese direkte Art im Ruhrgebiet, also kein Hinterhertreten, also man sagt, was man denkt und man ist freundlich zueinander und es gibt wenig so Hierarchieunterschiede, also... ein Pfarrer im Ruhrgebiet ist nix wie halt, hat auch kein das Ansehen, was ich in Hessen halt kennengelernt habe, dass ein Pfarrer eine Autoritätspersönlichkeit ist. Also habe ich nie in meinem Leben im Ruhrgebiet so erlebt. Es war einfach ein Kumpel, also wie jeder andere auch.
Aber die meiste Zeit, deinen Beruf führst du doch eigentlich in Hessen aus, oder?
Mittlerweile ja, genau, okay. Mittlerweile schon, ja.
Also bist du ja stark auch von der hessischen Wahrnehmung geprägt.
Ja, aber ich merke schon, dass wenn ich in Hagen bin wieder, dass das oder auch in Siegen, dass das schon halt das Ruhrgebiet einfach eine prägende Kraft gewesen ist.
Okay, also gehen wir mal nochmal in der Chronologie zurück, so ein bisschen alles so ein bisschen zeitlich aufarbeiten. Also du bist jetzt auch heute hier quasi, aber wie du bist in Nordrhein-Westfalen geboren.
Genau.
Dann wann hast du dich dafür entschieden, dass du Pfarrer wirst? Also wie ist das
so? Das war für mich nie eine Frage, um ehrlich zu sein.
Gab keine, also es war NC-frei und dann hast
das
du
das war einfach nicht mehr, weil es NC-frei war. Also andersrum, ich habe mich nicht in der Schule angestrengt, weil ich wusste, dass ich Theologie studiere. Hätte ich was anderes studieren wollen damals, hätte ich mich angestrengt. Aber mein Beitrag zur Schule war meine Anwesenheit. Also muss man nicht schönreden, war so. Und richtig gefallen hat es mir dann erst an der Uni.
Okay, also aber du wusstest dann ziemlich früh, dass du Theologie studieren möchtest.
Ja.
Woher kam das?
Ich denke, einen großen Einfluss hat meine Großtante auf mich genommen. Das war eine Ruhrgebietsfrau, also eine Schneiderin, die einfach ihren Glauben geradlinig gelebt hat. Also einfach unaufgeregt, bis sonntags zur Kirche gegangen, hat sich um uns Kinder gekümmert. Ja, und für mich war das so ein Stück oder eigentlich ein Teil meiner Familie.
Also der Rest der Familie war gar nicht so gläubig,
eigentlich, oder? Nee, eigentlich nicht. Also nicht im großen Stil. Also ein bisschen kirchlich. Mein Opa vielleicht auch. Aber oder auch gläubig, aber auch so eine fundamentalistische, autoritäre Art. Aber meine Großtante, die hatte sowas Ruhiges, Liebes. Und da das für mich meine Familie war, hat mich das angesprochen, vielleicht liegt's daran, aber nicht zu glauben, finde ich jetzt ehrlicherweise für mich auch keine Option. Also es ist einfach so, also es wäre wie nicht atmen, das hört sich irgendwie merkwürdig an, also für Menschen ist nicht atmen auch keine Option.
Okay, jetzt eigentlich wollte ich es ja chronologisch aufarbeiten, aber mal einen kurzen Sprung gemacht, Glaube und Kirche.
Ja.
Ist es für dich irgendwie, gehört das notwendigerweise zusammen oder ist es auch, was man unterschiedlich trennen kann oder leben kann, also was man...
Habe ich lange gedacht, jetzt kommt so mein philosophischer Einfluss, es gibt einen bedeutenden Religionssoziologen der Gegenwart, Hans Joas, der sagte, für eine Lebensform, also Glaube ist ja eine Lebensform, wie Sport treiben, wie einen Beruf ausüben, gehören eben halt drei Dinge zusammen, also erstmal gewisse Überzeugungen, Glaubensüberzeugungen, dann Praktiken, also man muss seine Überzeugung auch praktizieren, sonst ist es sinnbefreit. Also wenn ich sage, ich treibe, bin Sportler und treibe keinen Sport, wird jeder sagen, stimmt wohl nicht. Und das Dritte ist, dazu gehören Institutionen. Das heißt, wenn ich Sportler bin und Leichtathletik mache, brauche ich eine Rennbahn. Und so brauche ich zum Glauben auch eine Kirche. Und die Funktion der Kirche ist für mich dadurch definiert und auch aus der Tradition, dass sie eben halt diesen Glauben weitergibt. Also ihr Kern besteht in der Glaubensweitergabe. Also dass Leute sagen, ich glaube, aber bin nicht in der Kirche oder in irgendeiner Kirche, das funktioniert nicht. Das ist so wie ein Dreibein, der nur auf zwei Beinen steht und das kippt bekanntlich um.
Weil ich führe genau die anderen Diskussionen. Also wenn ich mit meinem Freundeskreis mich so unterhalte und ich finde es irgendwie also spannend, also beziehungsweise beim ersten Gespräch ist mir das dann erst so aufgefallen. Vorher hatten wir da irgendwie noch nie so drüber diskutiert gehabt. Und die sagen, ja klar, glauben die, aber Kirche ist für die irgendwie so abstrakt, so ganz weit weg, so weil irgendwie nicht zeitgemäß.
Erstens, sagen wir so, war Glaube noch nie zeitgemäß. Also stand schon immer quer zu den Zeiten, wenn man das jetzt mal so ein bisschen provokant sein will, weil es auch einen anderen Anspruch an das menschliche Leben hat. Und sag mal, wie will ich eine Sprache lernen als Kind, wenn ich nicht in einer Sprachgemeinschaft groß werde? Also, oder wie will ich, du studierst BWL, wie will ich was studieren, wenn ich keine Uni habe, keine Lehrbücher? Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Und wir tun, glaube ich, so seit, das kann man auch geistesgeschichtlich sagen, so in der Neuzeit, seit Descartes, also 17. Jahrhundert, also als ob wir isolierte Subjekte sind, die so durchs Weltall wabern und
Also als Kirche.
Nee, nicht als Kirche, sondern als Menschen. So ich und meine Welt. Und,
okay.
Und diesen Gemeinschaftsbezug, der geht eben halt verloren. Aber letztendlich lebst du ja auch in einer Gemeinschaft. Du brauchst den Bäcker, du brauchst den Schneider, du brauchst den Bauern, also wie auch immer. Also den Kfz-Mechaniker, wenn du Auto fährst. Also du bist, lebst immer in einer Gemeinschaft und Kirche ist schlicht und ergreifend eine Gemeinschaft und kein Mensch ist fehlerfrei. Also ich meine, salopp gesagt, Idioten hast du überall. Ne?
Okay, also für dich gehört das schon definitiv zusammen. Also das eine funktioniert ohne das andere
nicht. Genau. Und sag mal, das hat auch damit zu tun, dass Gott sich immer an Menschen bindet. Also ich bin der Letzte, der fehlerfrei ist.
Ja, aber ist es, wenn Gott sich an Menschen bindet, bindet er sich dann auch automatisch an die Kirche?
Ja, also, genau. Also Menschen,
die Kirche. Weil die Kirche wird doch gefüllt von Menschen.
Ja, genau. Menschen, also eine Institution ist ja dadurch definiert, dass Menschen sich zusammenschließen. Also eine Ehe ist ja auch eine Institution. Da sagen zwei Menschen Ja zueinander und sagen, wir wollen gemeinsam durchs Leben gehen. Das ist auch eine Institution, die braucht jetzt kein Gebäude oder so, sondern es ist eine Zusammenkunft von Menschen. Sportverein ist auch eine Institution.
Aber kannst du dann vielleicht dadurch, dass meine Generation oder mein Umkreis es so wahrnimmt, dass Kirche, Glaube da irgendwie einen Unterschied macht, dass die Kirche mit dem tatsächlichen Gebäude der Kirche irgendwie verbunden wird und dass dazu der Bezug halt fehlt.
Ich denke, das hängt damit zusammen, dass Kirche versucht Macht, also wenn man von der Kirche spricht, spricht man hier in der Rhön meistens von der katholischen Kirche, die sich auch selbst als die Kirche versteht, wobei dann die evangelische Kirche nach ihren Grundsätzen aus Sicht der römisch-katholischen Kirche keine Kirche ist. Aber es geht, denke ich, um Macht. Also es gibt auch in der Kirche, also auch in der evangelischen Kirche, Menschen, die wollen Macht haben. Und ich denke, diese Macht ist missbraucht worden oder früher durch Bildung, weil Pfarrer eben halt mehr wussten als in Anführungszeichen das einfache Volk. Und die auch der herrscht unter der Herrschaft der Bischöfe standen oder bis ins 1818 diese Ehe von Thron und Altar, also antidemokratisch waren, immer dem König, mehr oder weniger, höre ich jetzt ein bisschen grobschlächtig gesagt, aber es geht letztlich um Macht. Aber ich glaube, oder für mich ist eine Kirche nur eine dienende Kirche, sie hat eine Funktion. Also sie ist Trägerin und Überlieferung des Wortes Gottes. Und
gut, aber nicht, also sind dann bei dir die Menschen, also die Kirche sind die Menschen, also gar genau. Nicht das Gebäude in dem genau. Sinne, sondern was man damit verbindet, genau. Sondern die Menschen,
die das Menschen. Auswählen.
Genau. Okay, gut, ich glaube, weil das ist für viele, die sehen das halt, wenn ich das so aus den Gesprächen raushöre, anders nehmen die das anders wahr.
Ja, eher so als Machtinstitution, wie die Politik.
Ja.
Wobei in der Demokratie sind wir alle die Politik.
Ja. Okay. Gut, haben wir den Sprung mal wieder nach vorne gemacht, jetzt springen wir wieder zurück. Du hast dich dann dafür entschieden, dass du Theologie studierst. Du hast in Göttingen Theologie studiert.
Ja, fast ausschließlich, ja.
Fast, ich glaube, du warst ein Semester
in Marburg.
Marburg,
ja. Ja, genau.
Okay. Aber fast ausschließlich in Göttingen studiert.
Genau.
Da hast du deinen Abschluss quasi gemacht.
Genau, in der Westfälischen Kirche, genau.
Und dann bist du wieder zurück ins Ruhrgebiet
gegangen. Genau.
Mit Mama zusammen,
mit
ne?
Mama,
also Mama
genau.
Hat auch in Göttingen
genau.
Studiert gehabt,
da genau,
habe ich kennengelernt.
Genau.
Und dann erzähl mal, wie waren so die Anfänge als Pfarrer? Wie muss man sich das vorstellen? Was ist das für einen Beruf? Wie lernt man das? Das ist ja jetzt keine klassische Ausbildung, wie wenn ich jetzt eine Bankausbildung mache. So 2,5 Jahre irgendwie durchstrukturiert, so ganz mit Lehrbuch quasi.
Ja gut, man lernt halt ein bisschen Gesprächsführung, man lernt halt, wie man eine Predigt aufbaut, wobei sich das auch, sag mal, im Laufe der Zeiten halt gewandelt hat, wie Menschen hören, also wie man eben halt versucht, eine bestimmte Botschaft oder wie eine Bank eben halt ihr Produkt ja an den Menschen zu bringen, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass man was verkaufen will, so verstehe ich zumindest Kirche, sondern in dem Sinne, dass es halt Menschen hilft zu leben. Also um es mal ganz klassisch zu formulieren, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich Jesus Christus angehöre und er mein Heiland ist. Das ist so ein klassisches Bekenntnis. Und diesen Trost halt zu vermitteln, Orientierung zu geben, Menschen helfen zu leben und auch selbst leben lernen, ja.
Okay, also das ist quasi das Lehrbuch in Anführungszeichen, wenn man das so übertragen möchte.
So würde ich es verstehen, ja.
Okay, genau. Und wie waren so dann die ersten Jahre bei dir?
Ja gut, ich komme aus einer Ruhrgebietsgemeinde bin in Henneptal oder in Oberbauer habe ich angefangen, ja. Also,
du hast in Oberbauer angefangen?
Ich habe meine erste Predigt in Oberbauer gehalten.
Da, wo du auch aufgewachsen bist?
Ja, da, wo ich auch aufgewachsen bin, ja.
Ist es eigentlich komisch, dann, nee, wenn du vor, also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie das damals war, aber wenn ich heute in die Kirche gucke und vor 10 Jahren in die Kirche gucke, wo ich Konfirmation gemacht habe, es sind immer noch die gleichen Leute, die da drin sitzen.
Genau, die fand
so, das wird sich über 10 Jahre, also über 20 Jahre ja auch nicht wirklich geändert haben. Ja. Also werden die den kleinen Stefan kennengehabt haben, der auf der Straße rumgetobt hat und da irgendwie im Wald gespielt hat und was weiß ich. Und dann den Stefan, der da auf einmal vorne steht und die Predigt hält.
Ja, genau. Aber es war nicht komisch, auch für die Leute nicht. Also fanden es irgendwie schön. Also haben sich einfach gefreut. Und ich denke, es geht darum, ob das, was man sagt, vom Herzen kommt, authentisch ist. Also ja.
Okay. Also war...
Sag mal, ja, genau. Und ich habe das irgendwie, ich habe Jugendarbeit bei einem Jugendkreis, also ich habe schon immer irgendwas mit über Gott reden gemacht. Und also meine bevorzugte Form ist eigentlich nicht das Predigen, aber ist eher der Dialog. Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen philosophisch so sieht, wie Sokrates auf dem Marktplatz in Athen stand, finde ich, müsste man es immer so machen, lass uns mal darüber reden. Genau.
Ich weiß nicht, du hörst es gerade nicht, aber die Glocken
gehen, ja, genau, ah, okay. 12 Uhr, ja.
Okay, passt vielleicht gerade zum Gespräch.
Genau, ja.
Aber es ist, glaube ich, eine katholische Kirche.
Ja. Ist ja auch okay.
Okay, und dann Oberbauer, Ennepetal, quasi, also.
Und in meinem Vikariat, das ist diese Ausbildung nach dem Theologiestudium, die habe ich im Ruhrgebiet gemacht, in Dortmund, in dem einen der großen Armutsgürtel in Dortmund und, da ist auch dein Bruder geboren worden, na, du bist ja am Anfang da geboren worden. Und da habe ich das erste Mal extreme Armut kennengelernt in einem der reichsten Länder der Welt, ne?
Das heißt, das ist wie, also wie
ja, hast da du... Ja, du kommst in eine Wohnung rein, da steht ein Sofa und sonst nichts. Und ein Esstisch. Und 2 Stühle.
Und was ist dann da deine Aufgabe, beziehungsweise was machst du dann
da? Da war es soziale Arbeit. Also ich denke, also was diese Gemeinde da in Dortmund Nette gemacht hat, war, nannte sich damals gemeinwesenbezogene Arbeit, also Menschen bei ihren Fähigkeiten ansprechen, ihnen also Mut machen, ihre Fähigkeiten zu entdecken, und jeder hat Fähigkeiten, diese Fähigkeiten halt zu entwickeln. Und sag mal, aus diesen Milieus ist es ja erstmal ein großes Selbstwertproblem, also sozusagen, also diese, was man heute, glaube ich, Selbstwirksamkeit nennt, das zu stärken, ja, dann soziale Kompetenz, also schlicht und ergreifend, ich lasse den anderen ausreden oder man isst mal zusammen oder diese ganz normal, also die wir als normale Fähigkeiten bezeichnen, ja, und dann halt auch Bildung, ne, und bei Arbeitgebern vorsprechen und
herstellen. Und das hast du dann quasi begleitet.
Sowas, ja, also genau, so eine soziale Arbeit. Also im Ruhrgebiet war es da soziale Arbeit, genau.
Hat dich das geprägt?
Das hat meine Sommerarbeit, weiß ich nicht, also ich finde schon, dass Glaube auch viel mit Bildung und mit Selberdenken zu tun hat. Also das ist typisch evangelisch, man ist zum Selberdenken genötigt. Also klingt jetzt ein bisschen provokant, aber man muss schon also sich mit den Dingen auseinandersetzen und eine eigene Meinung bilden. Also man kann jetzt nicht sagen, also die Kirche sagt oder der Bischof, jetzt haben wir eine Bischöfin, die Bischöfin, man kann nicht irgendwie eine Meinung übernehmen, sondern man muss sich eine eigene Meinung bilden. Das heißt aber, ich muss Bildung haben. Das heißt, ich muss wissen, wovon ich rede.
Aber das wäre dann eigentlich nicht eure Aufgabe, auch als Pfarrer oder als Kirche, also jetzt nicht als Kirche das Gebäude, wo man sonntags reinmarschiert, genau, sondern als Kirche, als Institution, so wie wir das vorher definiert haben, das dann auch tatsächlich zu begleiten und zu fördern. Und wenn
mach ich ja, würde ich schon sagen, ja.
Aber jetzt bei dir weiß ich's so, oder bekommst mit, aber wobei auch jetzt nicht so komplett durchgezogen. Wenn du überlegst, du bist in der Grundschule, da machst du 1., 2. Klasse oder bis zur 4. Klasse irgendwie Religionsunterricht.
Ja.
Danach, aber also als Pfarrer, ne?
Quasi, gut, ja, wenn du Religionsunterricht gibst, ja.
Auf der weiterführenden Schule, ja, aber der wird ja, ich glaube, Hünfeld wurde der von den Pfarrern
gut. Ja, von Religionslehrern, ja, genau.
Okay, also aber dann gehören Religionslehrer auch irgendwie mit dazu. So der
ja, eigentlich ja.
Okay. Aber gehört zur Bildung nicht einfach auch nur irgendwie die Bibel so zu analysieren und irgendwie da so auf diese ganze kirchliche Entwicklung einzugehen, sondern vielmehr auch irgendwie so rechts und links, was dazugehört, wie so insgesamt so eine Gesellschaft sich entwickelt hat. Weil das ist ja das, was mir zumindest im Religionsunterricht, wenn ich das jetzt so aus der Retrospektive betrachte, gefehlt hat.
Ja, hat mir auch gefehlt und ich denke, hat mir auch gefehlt, aber ich sehe es halt komplett anders. Also ich denke, die Bibel, wenn man es jetzt so will, die Texte gehören halt mitten ins Leben und müssen sich sozusagen in der Bank bewähren, vom Hochofen, unter Tage, einer Maschine. Also das, was mich halt geprägt hat. Eine Bank natürlich nicht, aber Maschine, wenn ich Geld haben wollte, musste ich halt arbeiten. So war das halt. 8 Stunden Industrieakkord ist dann, da muss ich das bewähren, ja, klar. Und ich denke, der Fehler ist, dass man Religion isoliert. Und das ist ein großer Fehler. Was nützt mir das, was ich sozusagen nur punktuell halt habe, was nicht mich bei meinem Leben begleitet?
Das ist nächste Woche, also deine Folge kommt in 3 Wochen raus.
Ja.
Und nächste Woche kommt eine Folge mit Dr. Matthias Klum raus. Matthias ist Zahnarzt in Bad Neustadt.
Ja.
Und er erzählt auch, wie er, also jetzt halt in der Medizin, im medizinischen Bereich, aber wie er auch fachübergreifend quasi sehr profitiert, beziehungsweise wie die Fachrichtung von den unterschiedlichen Perspektiven und Ansätzen und so weiter und so fort halt profitieren. Zum Beispiel erzählt er, dass der Zahn, wenn man jetzt aufeinander auf quasi zubeißt, da ist, keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist.
Nackenband, ja.
Genau, irgendwie hinten ist Nackenband.
Genau.
Und wenn man jetzt einen Schiefbiss hat, ist der quasi der Nacken oder hinten die Muskulatur damit beschäftigt, auszugleichen.
Genau, und zieht bis zur Wirbelsäule runter.
Genau, und dadurch, wenn du jetzt zum Beispiel Golfspieler bist oder sowas, hast du eine ganz andere Streuung beim Schlag. Und das heißt, einfach ein bisschen eine Gradigung am im Gebiss,
ja,
führt dazu, dass du bei einer Armbewegung quasi einen sauberen Schlag machst.
Genau.
Und so spielt das ja zusammen. Und wenn ich das jetzt übersetzen würde auf die Kirche, müsstet ihr doch dann eigentlich immer, also das heißt ihr, aber die Kirche müsste doch dann sich so positionieren und immer auch diese Zeiten quasi, sich an die Zeiten quasi anpassen, beziehungsweise ihre Texte so übersetzen, dass es halt greifbar verständlich für die ist und nicht so in einem alten Deutsch so abstrakt dargestellt wird.
Ja, klar. Natürlich, ja. Aber genau so sehe ich das, ja. Also ich sage mal, was ich auch interessant finde, ist so die Arbeiterpriesterbewegung aus Frankreich, also so als Malocher unter Malochern und da einfach seinen Glauben leben, finde ich eine sehr...
Ist das eine aktuelle Bewegung, eine ältere
Bewegung? Nee, ist eine ältere Bewegung aus den 50er Jahren, genau.
Was würdest du heute für eine Bewegung feststellen in der Kirche oder... Also eher eine Bewegung weg von der Kirche, oder? Oder vom
Glauben? Ja, aber so, ich denke, die Gesellschaft, also soziologisch, es gibt diese berühmte Freiburger-Studie, also wir werden eine Minderheitenkirche, 1/3 evangelisch, 1/3 katholisch, 1/3 konfessionslos, vielleicht beschleunigt sich das jetzt durch Corona, weil wo kann man einsparen? Das macht man bei den Kirchensteuern, wenn einem der Glaube nichts bedeutet. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass Glaube ohne Kirche geht, so sage ich. Auch ganz...
Ist die Kirche nicht sogar auch ein enorm großer Arbeitgeber?
Ist ein enorm großer Arbeitgeber, die Diakonie, ja.
Also beziehungsweise bei den Katholiken, also jetzt in der Rhön,
Caritas, ja, genau, ja.
Die ganzen
genau,
Altenheime
aber die Kirche,
und so weiter.
Genau. Im sozialen Bereich, ja.
Ja.
Genau.
Aber so läuft da ja was schon ein bisschen was verkehrt, oder?
Weiß ich, also sagen wir, also ich maße mir das mittlerweile nicht an, also für mich läuft's verkehrt, also für mich halt Glaube wirklich was damit zu tun, ich weiß nicht, das musst du ja als Sohn beurteilen, ob dein Vater den idealen Näherungsweise nahe gekommen ist oder nachgestrebt hat, das ist ja eine Bewertungsfrage. Also sagen wir, ich würde heute nicht mehr, also sagen wir, meine Sicht ist eben halt die, dass Glaube mitten ins Leben gehört. Und sag mal, es gibt in Zeiten der Verunsicherung, das Corona auch, es gibt einfache Antworten, gibt es auch unter Theologen. Aber ich glaube, dass das Leben ziemlich komplex ist und dass man manchmal auch sagen muss, ich weiß es nicht. Und auch immer mit Unsicherheit und Zweifeln behaftet ist. Und das ist halt ein bisschen schwieriger zu leben. Und es gibt eben halt, wenn eine Sache kompliziert ist, entweder man, dann greift man gern zu so Schwarz-Weiß-Mustern und das, glaube ich, ist falsch.
Aber kannst dann, wenn, also, in der, also wenn die Welt immer komplexer wird, also
ja,
sie wird immer schnelllebiger, sie wird immer irgendwie vielfältiger, was ja auch irgendwie toll ist, dadurch hast du viel mehr,
ja,
also die Gesellschaft sich viel, also kann sich viel mehr ausleben, gestalten und sich selber irgendwie verwirklichen. Also es gibt ja nicht nur noch ein paar Berufsbilder, wenn wir uns jetzt mal auf dem Arbeitsmarkt
ja,
übersetzen, sondern es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche, tolle, spannende Berufsfelder, die man halt irgendwie machen kann.
Ja.
Was, wie gesagt, aber dann darin mündet, dass die Welt einfach komplexer wird und es auch für viele dann einfach nicht mehr so verständlich ist.
Ja.
Und findet dann die Kirche nicht die richtigen Antworten dafür?
Doch, Also aus meiner Sicht schon.
Oder zu abstrakte Antworten für eine große Masse für Leute.
Auch das nicht. Ich denke, also sagen wir so, wenn man jetzt so Formeln nachspricht, dann gebe ich dir recht. Also nehmen wir mal für mich ein ganz verblüffendes Beispiel. Also dieser blöde Satz des Pythagoras a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Lernst du in der 8. Klasse. Habe ich auch gelernt. Ich wusste nie, wozu der gut ist. Ja, bis mein Kumpel, der Baggerfahrer Jürgen, mir erklärt hat, wie man ohne Winkel anhand dieses Satzes ein Rechteck machen. Wir haben ein Hochbeet gemacht, ohne, und ich hatte keinen Winkel dabei, und hat er mir das mal erklärt. Und sagen wir so, da wird ja dieser Satz relativ praktisch, ne? Also wenn du auf einmal merkst, ohne dass du jetzt einen Winkel hast, wird dein Hochbeet trotzdem viereckig. Und sagen wir, diese abstrakten Formeln müssen halt umgesetzt werden. Und das macht eben halt Arbeit. Also, und ich denke, manche scheuen diese Arbeit und dieses, auch dieses Selberdenken, aber oder ist es wie beim Sport.
Also die Fahrer meinst du jetzt, oder?
Ja, auch die Leute, die die Botschaft hören. Also nicht die Fahrer, sondern alle Christen sozusagen. Also Glaube macht auch Arbeit. Also Glaube zwingt halt auch sich täglich diesen Texten zu stellen, sich mit denen auseinanderzusetzen, sich von ihnen auch kritisieren zu lassen. Und ich meine, wie gerne lasse ich mich kritisieren, wo ich doch immer Recht habe, ne? Das weißt du ja nun aus unserer familiären Situation, ne? Wenn jemand Recht hat, dann ich. Du, ja. Also, und das macht einfach Mühe. Und es gibt eben halt nicht die Antwort, sondern es gibt mehrere Antworten. Du hast deine, du hast meine, und du weißt, wie oft wir uns, wenn wir zusammen sind, streiten, und trotzdem kriegen wir eine Lösung hin, weil wir unterschiedliche Ansichten haben und darüber diskutieren. Und das, dieser Prozess der Willensbildung, wenn man das jetzt mal so nimmt, der macht halt Mühe und der Auseinandersetzung. Das setzt halt Respekt vor dem anderen voraus und auch die Fähigkeiten zuzuhören. Und die meisten Menschen reden halt gerne. Und hören sich selber immer gerne und meinen, dass sie Recht haben, und das, glaube ich, unterläuft das Evangelium.
Okay. Spannend. Gehen wir zurück in die Zeitreihe.
Ja.
Du bist dann, hast dein, wie hieß das? Das
Theologiestudium, Vikariat.
Vikariat. Also ja. Hast du dann quasi in Oberbauer fertig gemacht?
Nein, in Dortmund.
In Dortmund, sorry, genau. Wo du dann das erste Mal Armut quasi so richtig gespürt hast.
Ja.
Und oder wahrgenommen hat.
Ne? Ja, genau. Und, also wirklich erlebt hat, ja. Also wie Menschen nichts haben.
Und dann bist du über Stationen nach Hessen gekommen.
Genau, ich bin gefragt worden, ob ich in Hessen arbeiten will, und da die Westfälische Kirche Personal abgebaut hat, bin ich dann nach Hessen 2000 nach Kerstenhausen in Niederaula gekommen, ja, auf zwei Dörfer, genau.
Und was hat Kerstenhausen für, also das war ja dann eigentlich genau das Gegenteil, also ich weiß, da waren noch zwei, drei Stationen dazwischen, ja, zwischen Dortmund, genau. Und ja. Kerstenhausen, da war ja. Plettenberg, Hering, glaube ich,
ja, genau.
Und dann Kerstenhausen,
ja.
Aber jetzt mal überspringen wir, weil ich glaube, Plettenberg und Hering waren wir nicht allzu lang, oder?
In Plettenberg waren wir 2 Jahre, da habe ich meine Anerkennungszeit sozusagen gemacht, ja.
Und Hering?
Da war ich Schulpfarrer ein Jahr.
Ein Jahr lang.
Genau. Okay. Miriam, Mama, deine Mutter, Miriam, eine Kanzlei abgewickelt, genau.
Ja. Und dann Kerstenhausen wäre quasi so der nächste Meilenstein, wo man quasi für dich auch so Entwicklungszeit gewesen ist, oder?
Ja, genau.
Und wie hast du dann jetzt Kerstenhausen, ich weiß nicht, wie viele Einwohner haben die, 1000?
1200.
1200.
Ne? Genau, war eine Dreiviertelstelle.
Und dann kommst du aus Dortmund? Quasi das letzte Mal, also da so.
Okay, in eine Kleinstadt ins Dorf, genau.
Was war das erstmal so von der?
Fand ich jetzt nicht so krass, wie man es vielleicht denkt, weil eigentlich das Ruhrgebiet eine große Ansammlung von Dörfern ist. Also mag sich für den Außenstehenden vielleicht merkwürdig anhören, aber ich komme aus Oberbauer, auch hochurban, Ennepetal. Also es Ruhrgebiet sind ja Dörfer, die zusammengewachsen sind. Und von der Mentalität her, ich glaube, das Einzige, was halt anders ist, dass mir das auch immer wieder Kollegen gesagt haben und auch sagen, dass ich halt direkt bin. Und das bin ich nur für hessische Verhältnisse. Also im Ruhrgebiet bin ich doch relativ zahm. Also falle ich nicht auf. Also Aber hier falle ich auf, weil ich schon mal sage, was ich denke und es verunklausuliert sage, ja.
Also es war eher so dieses Direktsein quasi so, das die größte Herausforderung in Kersmaus, beziehungsweise das, was dir so aufgefallen ist. Aber was hat es, wenn du überlegst, in Dortmund eher wirklich so in einem sozialen schwierigen Bereich, yeah, Umfeld zu wohnen, und jetzt ist Kersmerhausen als Dorf, ist ja eher so, da läuft's, ne, so, das ist so irgendwie unaufgeregt.
Nee, genau, das eben nicht, es läuft überall nicht. Also wenn du hinter die Fassaden guckst, haben Menschen immer dieselben Probleme. Und ja, also das würde ich sagen, der Unterschied ist vielleicht von der Fassade, also dass du halt im Ruhrgebiet eine andere Struktur hast, aber jetzt vom Leben her, also von dem, was Menschsein ausmacht, ist es genau
das. Also es waren die ähnliche Fragen, also
genau,
wenn man es runterbricht.
Genau, quasi. Genau.
Okay, also konntest du davon, dadurch, dass du so ein, es ist schwierig, aber so eine Extreme erlebt hast, kann man das so sagen? Ich weiß nicht, wie man
das... Ja gut, wenn man, weiß ich nicht, also ich kenne das halt nicht anders. Ich weiß nicht, also wie das nicht ist, wenn man nicht weiß, wie es ist, arm zu sein, es zu erleben. Also ich habe keine Ahnung.
Aber das hat dir schon, also oder der Umgang in Dortmund hat dir dann auch für Kersmerhausen enorm viel geholfen.
Genau, würde ich jetzt mal so sagen. Genau, es geht halt immer um die Menschen. Also es geht... nur um die Menschen, also ich, ja.
Und wie hast du die Rolle als Pfarrer in Kersmerhausen wahrgenommen? Weil ich als Pfarrerskind habe sie dann doch deutlich, also ich wurde, also du bist ja Sohn vom Pfarrer.
Ja. Genau. Ja, genau, das kannte ich so nicht. Das war für mich neu. Also, dass der Pfarrer jetzt so eine, wie früher der Lehrer, der Apotheker, der Arzt.
Da gab es einen Dorfpolizisten. So,
ne? Genau, aber das ist einmal, sagen wir, vielleicht habe ich immer versucht, diese Rolle zu unterlaufen. Oder ich meine, wurde mir zugeschrieben, aber man kann ja Menschen Rollen zuschreiben und man muss sie ja nicht ausfüllen. Also, sag mal, ich würde mal sagen, ich habe immer versucht, klingt so abgedroschen, nah bei den Menschen zu sein, aber nie jetzt, ich habe genauso wenig Ahnung von vielen Dingen wie alle anderen auch und stehe vor denselben Problemen und versuche eben halt aus meiner Perspektive, oder beziehungsweise nicht aus meiner Perspektive, aus der Perspektive der Jesus-Christus-Geschichte halt eine Antwort zu geben und die immer sozusagen als Orientierungsmöglichkeit ins Gespräch einzubringen. So würde ich das beschreiben.
Also hast du da insgesamt eine höhere oder stärkere Aufmerksamkeit auf deine Rolle, die dir das Bild eines Pfarrers mit sich bringt, in Kersmerhausen erlebt?
Genau, ja, und das habe ich ja nicht so richtig erfüllt. Also unser Auto ist ja durchs ganze Dorf gegangen mit dem Hänger einschließlich, ne, falls du dich noch daran erinnerst. Oder ich bin dauernd mit dem Fahrrad gefahren, was auch nicht standesgemäß war und so.
Also. Oder was hat unseren Nachbarn gesagt? Da geht er mit drei Hunden. Zwei Hunden joggen und ein Kind noch im Arm.
Genau, ja, genau. Dann, genau, ja.
Ja.
Also ich, aber ich sag mal so, ich habe es nicht anders. Genau, das ist eben halt Ruhrgebiet, ist es scheißegal, was du machst. Hauptsache du bist ein netter Mensch. Klingt jetzt ein bisschen ab, aber ich meine, und vielleicht sollten Christen einfach nette Menschen sein, den anderen zuhören, sie achten, respektieren und ihnen helfen, wo sie können.
Ich glaube, zuhören ist tatsächlich so ein Punkt, weil dass du die Leute auch abholen kannst, weil du hast, also wenn du überlegst, jetzt mal meine Entwicklung genommen, vor 10 Jahren, also mit 15, da habe ich ja noch um ganz andere Sachen gekämpft, als ich mir heute Gedanken mache über manche Sachen. So, wenn du überlegst, damals war so die Versetzung ins nächste Jahr eine Wette quasi.
Für dich ein Thema, für mich nicht.
Ja. Aber also, so, das hat, ich habe ja auch auch Zeit gebraucht. Also quasi, ich hatte eine persönliche Entwicklungszeit benötigt, dass ich da bin, wo ich heute quasi bin.
Ja.
Ich bin ja immer noch nicht fertig, also das werde ich nie fertig also irgendwie entwickelt sein. Aber trotzdem musste ich ja quasi, wenn ich das jetzt mal mit Katharina und Benedikt, also meinen Geschwistern, deinen zwei anderen Kindern vergleiche, Benedikt brauchte einen anderen Punkt, also musste anders abgeholt werden oder gar nicht quasi, damit er sich entwickelt, und Katharina auch wiederum anders.
Ja.
Und so ist es ja quasi auch, wenn du deine Gemeinde anguckst, braucht der eine irgendwie einen anderen Ansatzpunkt als der andere.
Ja. Ja, genau. Und wenn ich mir was wünschen würde, wäre es die Fähigkeit, besser zuzuhören.
für dich persönlich.
Für mich persönlich, ja. Aber jetzt nochmal, auch was diese Rolle des Pfarrers, also ich habe ja auch viel, auch in Dortmund oder wenn ich mit Ämtern zu tun hatte oder auch da in Plettenberg, ich habe Jugendarbeit, war auch mal vor dem Jugendgericht, also für den Jugendlichen, da brauchte ich diesen Titel Pfarrer, was immer der bewirkt hat, aber dafür ist so ein Titel halt gut, aber es hat immer die Gegenseite beeindruckt oder den Jugendrichter, aber ich weiß jetzt nicht warum, also ich hatte eh keine Ahnung. ja, aber ich weiß, also sagen wir so, also eben halt, wenn, dann würde ich es irgendwie so, ja, Sozialarbeiter. Also jetzt aber mit einem anderen Anspruch halt, also eben halt immer diese Jesus-Christus-Geschichte okay. mit ins Spiel. Aber letztendlich musst du es ja auch mit bewerten, ne?
Dein Job quasi, wie du den ausführst.
Ja, genau, ja.
Keine Ahnung, ich habe ist ja erst relativ spät irgendwie, also ich wusste die ganze Zeit, dass ich Sohn eines Pfarrers bin oder der Pfarrerssohn, weil mir das halt immer so gesagt wurde und ich wurde immer, willst du auch Pfarrer werden? Und hä? Das hat sich für mich halt nie die Frage gestellt, weil, keine Ahnung, ich war irgendwie an anderen Sachen interessiert und ich habe auch irgendwie nie das Gefühl bekommen, also oder dann waren ja so die klassischen Fragen, ja, müsst ihr dann mal beten und immer in die Kirche gehen, aber ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal in der Kirche war.
Das so, ist deine Sache, ja.
Ja, genau. Aber das ja, für uns zwar ist, oder für dich ist das logisch, aber für Außenstehende sind das so, das sind halt die Fragen, die anscheinend bewegen. So, wie ist es quasi als Sohn eines Pfarrers zu sein? Musst du da irgendwie streng gläubig, oder wirst du da streng gläubig erzogen? Ich kann sagen, nein. Also ich glaube, ich kann auch für Katharina widersprechen, dass es nicht der Fall ist, beziehungsweise dass es nie so war. Aber das waren so die Punkte, die mich halt da immer so, also was ich damit verbunden habe. Und ich glaube, so richtig habe ich das Bild erst realisiert, als wir in Mansbach bei Nensitz saßen. Und die zwei dann, also...
Unsere dann Schrauber.
Die Autoschrauber, genau.
Die Autoschrauber, ja.
Wo wir da so ein bisschen auch darüber gesprochen haben. Und die haben ja auch eben dieses Bild des Pfarrers gezeichnet, beziehungsweise so gesehen.
Ja.
So, und das fand ich, also das mir das, glaube ich, und das war erst vor 2 Jahren oder so. Also habe ich schon ein bisschen gebraucht, um das so zu realisieren.
Ja.
Gut. Kesmerhausen, dann sind wir 2007, 2008, irgendwie sowas?
2008, ja. Februar 2008.
Nach Hünfeld, nach Hünfeld gezogen.
Genau.
Jetzt, ich glaube, Niederaula, Kesmerhausen, die Ecke, die ist eher evangelisch geprägt, ne?
Genau. Und in Hünfeld.
Und dann kommst du in den Landkreis Fulda.
Ja, genau.
Jetzt katholisch.
Ja.
Mit dem Bistum Fulda ja noch.
Genau, ne? Ja.
Was war, oder seitdem bist du auch in Hünfeld quasi?
Ja.
Was war oder ist so in Hünfeld, dann auch die Nähe zu Rhön? Das ist ja ein Rhöner-Podcast eigentlich.
Ja, genau.
Was ist dir hier aufgefallen? Was hast du hier so festgestellt? Was hat es heute auch für eine Bedeutung? Also, ich wurde mal irgendwann gefragt, was ist Heimat? Konnte ich irgendwie nicht so beantworten, weil ich dann doch ein bisschen oft umgezogen bin.
Ja, Heimat ist, denke ich, erstmal das, womit, was man sich halt identifiziert halt, oder wo man sich halt wohlfühlt. Also, sag mal, ich mag, wenn ich ins Ruhrgebiet fahre, nach Hagen, und da an der Uni bin manchmal, also so diese Sprache, oder wenn ich da einkaufen gehe, es ist ein Stück Heimat, ohne dass ich dann noch irgendwie menschlichen Bezug habe, aber Heimat ist, sagen wir, auch dann Hünfeld, die Joggingstrecken oder Mansbach, die Landschaft, die Menschen, also wo man sich einfach gerne aufhält. Also ich denke, Heimat hat was mit Beheimatung zu tun. Also wenn es eine Heimat gibt, wenn man es jetzt irgendwie so, klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, wäre es mein Glaube. Also so, der einfach immer mitgeht, von einen verortet. Das wäre für mich, oder das ist für mich Heimat, ja.
So, ich habe es jetzt nicht so philosophisch formuliert, aber ich habe gemeint, da wo meine Familie, meine Freunde sind,
genau.
Da fühle ich mich, glaube ich, wohl. Genau. Das ist jetzt nicht an einen Ort gebunden.
Ja. Mm,
aber zurück zur ersten Frage quasi. Hünfeld, so die erste Zeit und so, wie würdest du deinen Job da quasi interpretieren oder wie nimmst du das wahr, deine Person? Hat sich davon noch mal was geändert?
Bitte?
Hat sich da vom Bild noch mal was geändert?
Also was mir mittlerweile wichtiger ist, ist die Arbeit mit und für Kindern und halt auch mit und für Konfirmanden, auch wenn das durch den Missbrauch, Kindesmissbrauch einer Kirch, die ja dadurch sehr in die Schlagzeilen gekommen, ein bestimmtes Nuance bekommen hat. Aber ich merke, also mir hat in meiner Kindheit und Jugend mein Glaube einen starken Halt gegeben, weil ich aus einer nicht so guten Familie, vielleicht finanziell schon, aber aus anderen Gründen nicht komme. Und es hat mir Halt und Orientierung gegeben und diesen Halt und Orientierung möchte ich gerne weitergeben. Also das ist mir sehr wichtig und also ich versuche das Gespräch zu suchen. Also oder auch, sagen wir mal, im Konfirmandenunterricht haben wir auch schon mal eine Stunde über die Krankenversicherung diskutiert. Das fragt man sich, was hat das mit Religion zu tun? Ja, gehört eben halt auch dazu, ne? Eine gute Krankenversicherung.
Wie alt sind die im Konfirmandenunterricht? 14, 15?
14. Oder ihnen nochmal erklärt, was ihre Eltern verdienen und wie viel Steuern sie halt zahlen müssen. Also, dass sie mal einfach auch so ein Gefühl haben, dass 2000 Euro jetzt nicht viel ist eigentlich, was man so an Miete zahlt. Und da waren dann doch einige erstaunt. Also, das gehört für mich eben halt auch dazu.
Also dann tatsächlich auch wieder das Thema Bildung, ne?
Absolut.
Also, aber dann auch so Lebensbildung, also nicht so Fach...
Nein, also jetzt nicht das Vater unser rückwärts können, sondern das gehört eben halt einfach dazu. Also das Glaube ist der umfassende Teil des Lebens und das Leben gehört eben einfach dazu.
Ja, ich habe jetzt zu Tage war ich mit einem Kumpel unterwegs laufen und da haben wir so geschnackt und haben uns überlegt, wie man eigentlich auch so Lehrunterricht an der Hochschule quasi ausgestalten könnte. Jetzt kann man ja sagen, irgendwie, wenn du einen Bachelor machst, Master oder so, genießt du schon irgendwie einiges an Bildung, aber trotzdem fehlen so die Basics. Ich habe jetzt versucht, meine Steuererklärung zu machen.
Ja.
Grandios gescheitert. Jetzt ist das Finanzamt hat mir erstmal zurückgeschrieben.
Ja, ja.
Gut. Also so, aber das sind so Sachen, wo das gehört einfach dazu. Also ich muss, also normalerweise finde ich zu einem Leben, dass du irgendwie da dich zurechtfindest, dass du weißt, dass du ein Gefühl für Geld bekommst, dass du ein Gefühl für, keine Ahnung, auch Investitionen in größeren Sinne bekommst, kaufe ich mir jetzt lieber ein Auto oder spare ich mir das Geld, um dann irgendwie Wohnung oder andere Sachen, Bildung, sowas.
Ja gut, das siehst du ja in deiner Biografie, wo darauf deine Eltern halt Wert gelegt haben.
Wir haben immer große Autos gefahren.
Ja, immer sehr große Autos und gefahren.
Der Bildschirm war auch, also der Fernseher war auch mal sehr groß.
Genau.
Ja. Ich weiß nicht, ob das sieht hier. Also, das war jetzt Ironie.
Wir hatten keinen großen Fernseher und haben eigentlich immer kleine Autos gefahren, aber unsere Kinder haben sehr viel an Bildung und an Freizeitaktivitäten bekommen.
Ja. Aber das sind ja, also das finde ich, gehört mehr zu, also das sagt mehr über Bildung hinaus, als ob ich jetzt eine gute Note irgendwie in, keine Ahnung, irgendein Fach schreibe, oder?
Ja. Also wichtig ist auf dem Platz, hat, glaube ich, Sepp Herberger gesagt. Ja, ist ja. Also es kommt darauf an, dass du im Leben bestehst. Und was nützt dir da eine Eins, wenn du im Leben grandios an der Steuererklärung scheiterst und deswegen wegen Steuerhinterziehung, sagen wir, unfreiwillig in den Knast kommst? Das hilft dir nicht.
Bei meinen paar Euro Steuern nicht, aber.
Nein, aber ist ein bisschen überspannt, ja. Aber ich, letztendlich genau, und Glaube ist für mich eine Form, oder vielleicht richtig verstanden, die Form der Lebensfähigkeit, wenn man das so an Jesus Christus so umsetzt, mal zu sagen. Und das ist so ein Typ, der mich immer noch begeistert. Ja.
Jesus Christus.
Ja.
Okay.
So, dieser herumziehende Galiläer.
Gut. Jetzt bist du quasi Station Hünfeld und ja. Da hast du für dich so rausgefunden, diese Kinder- und Jugendarbeit, um da einfach dieses Lebensbildung mitzugeben.
Ja,
das habe ich. Ich glaube, letztes Jahr war ich. Ja, doch, dieses genau. Profi-Jahr, ne,
ja,
war
genau.
Ich mit dabei,
ja,
und
ja,
genau. Auch mit denen unterhalten. Und da ist mir dann zum zweiten Mal, glaube ich, so, ist eigentlich krass, ne, dass ich es so lange gebraucht habe.
Ja gut, du bist in dem Milieu, bist du groß geworden, ne?
Ja, ich glaube, du brauchst schon ein bisschen Abstand manchmal für zu Sachen, um es dann so
zu verstehen. Ja, ne? Ja, genau.
Ja. Und da hat mir dann auch irgendeine Konfi-Mutti erzählt, wie ihr erster Sohn, glaube ich, der ist in Burghauen, oder hat der, glaube ich...
Kann sein, ja, ja.
Oder Nachbarstadt von Hünfeld hat der Konfi-Unterricht gemacht. Und was ist, wenn der Pfarrer dann sich noch an die Konfi-Kinder erinnern kann und dann grüßt und die Eltern, das hat wirklich eine Strahlkraft, ne?
Ja.
Also hat auch was mit Höflichkeit, finde ich, zu tun.
Ja, klar, ja.
Aber trotzdem hat das eine Wirkung da drauf.
Ja, ja.
Und auch du als Pfarrer, also was ich zum Beispiel cool fand, beziehungsweise bevor wir in den Konfi-Unterricht reingekommen sind, war mal die Frage, warum muss ich dieses Scheiß, nee, nicht Scheiß, sondern aber muss ich dieses Glaubensbekenntnis auswendig lernen, Vater Unser und so weiter und so. Also diese, die 10 Gebote, muss ich die hoch und runter beten können. Ich glaube, wir haben es immer unterbewusst gemacht, ne?
Ja, man kann es direkt vermitteln, aber das hast du ja auch in der Grundschulzeit bei Frau Schwarze gelernt. Ne? Man kann schreiben lernen, indem man es tut. Oder man kann sagen, man lernt jetzt schreiben und hat dann eh keine Lust mehr. Und indem man es einfach nebenbei macht, kann man es.
Ja, und das hast du so nebenbei gemacht. Das ist, genau. Ich kann mich dran erinnern, wir haben es, glaube ich, dann immer im Stuhlkreis gesetzt und dann haben wir gebetet oder sowas. Aber das, ich glaube, hat auch einen immer relativ viel Spaß gemacht, wenn ich das so...
Ich habe jetzt mal vor kurzem einen ehemaligen Konfirmanden aus Kerstenhausen getroffen, der fand das die Zeit gut. Und da denke ich... Ich will nicht wie dein Name, ich und Namen, das ist, wie heißt du nochmal? Genau, nee, aber Namen sind leider bei mir ganz schwierig. Aber ich
aber kann, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, ne?
Ja, das ist auch ein bisschen älter, fand es total super.
Also, Fühlst du eigentlich dann alt jetzt?
Ich bin alt. Ist egal, wie ich mich fühle. Also, ich glaube, ich fühle mich vielleicht nicht wie 53, aber ich bin 53. Punkt.
Okay. Benimmst dich auch manchmal nicht so. Zumindest bist du so neugierig wie jemand, der gerade irgendwie frisch in die Uni reinkommt.
Echt?
Ja, schon.
Das danke. Also ja, das ist also ja, aber wenn ich heute. Das ist
eine Bestätigung dafür, dass du, also wie du deinen Glauben bzw. die Rolle als Pfarrer interpretierst, oder? Und wenn du sagst, Bildung gehört massiv dazu, als zu dem Stellenprofil eines Pfarrers, um einfach die Leute zu befähigen, ist das, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. So eine Neugierde quasi für neue Aufgaben, um das vermitteln zu können. Also vor allem, wenn du jetzt am Anfang hast du erzählt, so die größte Leistung in der Schule war deine Anwesenheit.
Absolut,
so, ja. So ungefähr, ne? Ja. Dann kann da ja nicht so viel stehen geblieben.
Scheinbar habe ich bestanden, ne? Böse Zungen sagen ja, ich habe in Nordrhein-Westfalen Abitur gemacht, ne?
Das ist in Bayern, ist es schwierig, ne?
Ja, es scheint wohl schwieriger.
Ich wurde ja auch gefragt, ob ich es ist duales Studium quasi hier in Bayern, ne? Ob mein NC dann umgerechnet wurde.
Ja.
Also bei Ingolstadt habe ich die Ausbildung gemacht. Ob das dann umgerechnet wurde, dass ich hier angenommen wurde.
Aber heute schon, ich meine, sagt ja klar, ne? Abitur in Nordrhein-Westfalen, ne? Ja. Was willst du da zu erwarten? Ne?
Ja.
Also da reicht es dann, wenn man anwesend ist.
Ach, das reicht, okay.
Das war zumindest zu meiner Zeit so.
Okay. Nee. Aber ich glaube, das passt dann schon vom Gesamtbild, wenn man sich das so anguckt, ganz gut zusammen. Mhm. Also, weil nur durch so eine Neugierde quasi, also eine positive Neugierde, jetzt nicht irgendwie so, was hat der Nachbar gemacht, was macht die
und
so.
Nee, das interessiert mich nicht.
Also, das habe ich auch irgendwann mal drüber nachgedacht. Wir haben nie drüber gesprochen, was der Nachbar gemacht hat, ne?
Das, wenn er mich in Ruhe lässt, ist egal.
Wir haben jetzt immer gehört, was die Nachbarn über uns gesagt haben.
Ja. aber mich hat das eigentlich nicht interessiert.
Nee.
Ja, gehört bis heute noch nicht.
Ja, aber so ein aufrichtiges Interesse an irgendwelchen...
Also was Menschen machen und was sie bewegt, das denke ich schon, dass ich...
Das ist selber zuhören, oder?
Ja, genau, das ist zuhören. Aber das ist jetzt nicht so, was weiß ich, der hat jetzt ein neues Auto oder wie gut die Kinder sind oder wie schlecht oder was weiß ich.
Dann müsste man wieder seine Hecke schneiden. Das haben auch immer Scoopies für uns gemacht, ne, in Kerstenhausen, oder?
Ja, aus lauter Verzweiflung, aber dafür haben sie den Hänger gekriegt. Deswegen dürfen wir doch nicht mit unserem Auto fahren. Also ich meine, eine Hand wäscht die andere. So ist das.
Ja. Okay. Jetzt nochmal letzte Frage, die Rhön. Jetzt bist du aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Ruhrgebiet.
Ja.
In die Rhön gekommen. Was bedeutet dir das ja eigentlich? Hat das eine Bedeutung für dich? Also eine emotionale?
Also mittlerweile ist es Heimat geworden. So diese Kargheit oder auch diese...
Diese Kargheit.
Ja, ich bin jetzt gerade über Rhön.
Diese schönen, saftigen, grünen Wiesen mit den Wäldern und den...
Ja, Wäldern, ja, oben hoch. Ja, ja, doch, ist der Rhön war eine arme... ja, Rhön war eine arme Gegend. Ist ja auch... war ja... Also früher war bis dato... bis in den letzten Jahrzehnten ja auch strukturschwach, aber es ist anders, also es ist einfach grün, lebendig, diese, und was ich, sag mal, auch neu verstanden habe, ist, also, diese Lokalität von Heimat, also, von Kerstenhausen nach Mengshausen sind 3 Kilometer, aber man ist eben halt Kerstenhäuser, dieses Abgrenzungsbedürfnis, irgendwie kann ich zu Mengshausen, das kann ich verstehen, wenn Dörfer sich abgrenzen, aber letztendlich, wenn das positiv gefüllt wäre, also nicht nur so abgrenzen, sondern eher positiv besetzt und dann auch über die Dorfgrenzen zusammenarbeiten. Das fände ich schön, aber das ist, sag mal, hat auch viel Positives, so auch diese
Landeskirche. Da habe ich einen, muss man mal mit Einschub machen und Werbung für eine andere Folge, beziehungsweise für die Folge habe ich schon Werbung gemacht heute, habe ich auch mit dem Jan drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst.
Ist das der Möbelmensch? Wir müssen die Geschichte.
Der Möbelmensch, ja, ich kenne die Geschichte. Auch an die, also an die Aussage über das Thema, wo wir darüber gesprochen haben.
Ja, genau, ja. Der war ja Pilger, ne, genau. Ja.
Nee, das meine ich gar nicht, also, sondern dass er sagt so, also hier gibt es ja, wenn du Rhön-Grabfeld jetzt nimmst, es gibt Mährichstadt als Stadt, es gibt Bad Neustadt, das ist die Kreisstadt, glaube ich, und es gibt Bad Königshofen, so, das sind die größeren Ortschaften. Ja. Hast noch Bischofsheim, Ostheim ist auch irgendwie eine Stadt und so. Ja. Aber einfach mal Bad Königshofen, Mährichstadt, Bad Neustadt. Und er sagt, wenn die mehr miteinander arbeiten würden, würde ja die insgesamt die Region mehr davon profitieren, weil dann würden ja Synergien entstehen und anstatt, dass sie irgendwie so gegeneinander arbeiten, das ist ja das Gleiche, wenn du für die Nicht-Rhöner, also beziehungsweise für die Rhöner, Kersmerhausen, Mengshausen, das sind zwei Dörfer in der Gemeinde Niederaula, also im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, das ist Osthessen.
Ja, aber das kannst du auch dann Hünfeldstadt, Markenzell, Hünfeldstadt, Rossbach. Aber wenn man, sag mal, verbunden ist und von dieser Verbundenheit aus miteinander arbeitet. Also diese Verbundenheit finde ich mittlerweile sehr positiv. Also ich würde das auch, denke, wir brauchen so eine Verordnung. In dem Sinne bin ich dann philosophisch gesehen Kommunitarist. Also ich denke, starke Gemeinschaften sind was Wichtiges. Aber die dürfen sich halt nicht abkapseln, sondern sie müssen halt kooperieren.
Genau. Finde ich auch. Also weil so ein Protektionismus ist, führt, glaube ich, nicht zu...
Führt nicht zu Weiterbildung, also nicht zu weiterer Entwicklung. Also das Leben geht schlicht und ergreifend weiter und es kennt nur eine Richtung, das ist die Zukunft. Und wenn man da bestehen will, auch naturwissenschaftlich, muss man sich den Gegebenheiten anpassen. Und da kann man nicht sagen, ich habe jetzt wie vor allem für alle mal recht. In 10 Jahren sieht das Leben schon wieder komplett anders aus.
Ja, das... ich glaube, das ist genau die Herausforderung oder wo es vielen Leuten so an Orientierung fehlt, weil eben so, wie geht's weiter? Jetzt in dem Hier und Jetzt komme ich irgendwie gerade klar, aber wie sieht das in 1, 2, 10 Jahren beispielsweise aus? Und wie finde ich mich da zurecht? Das ist, glaube ich, so eine...
Genau, und da denke ich wieder, genau, da ist, sag mal so, ist es, Glaube auch eine Form von Beheimatung, so Atem holen und sich eine andere Perspektive geben lassen, über die man auch mal nachdenken könnte und die man dann auch mal umsetzen könnte, wenn man sie für richtig hält.
Sind wir beim Zuhören, ne?
Ja. Ja, aber auch, dass ich, wenn ich eine Predigt höre oder in die Kirche gehe, also mir bewusst diese Zeit nehme, mal auch andere Gedanken zu hören, weil wir leben ja faktisch in Blasen. Und wenn ich eins nicht leiden kann, ist das, wenn man sofort meiner Meinung ist, obwohl ich ja immer recht habe, aber... denke, man muss sozusagen auch immer die Perspektive des anderen haben. Also sonst ist man sehr einseitig und man lebt in so seiner Welt. Und da finde ich eben halt, Religion und Glaube bricht auch nochmal eine andere Welt auf. Oder eine Vertiefung der Welt, wenn man das in dem Bild der Tiefe beschreiben will.
Gut, und aber nochmal zum Heimatgefühl zurück. Das ist jetzt quasi Mansbach, Hünfeld, so die
Elemente,
so hessische Rhön-Seite.
Genau.
Da fühlst du dich jetzt wohl, da bist du jetzt beheimatet, da hast du gefunden.
Ja.
Okay. Gut.
Gut.
Haben wir das geklärt?
Haben wir das geklärt,
manchmal. Jetzt wäre nochmal die Abschlussfrage. Was schätzt du, wie lange haben wir jetzt da?
Ich bin länger als eine halbe Stunde.
Wir haben gerade so 53 Minuten.
Ja, ist das viel zu lang, ne?
Nee.
Okay.
Das wird einfach hochgeladen und dann hören sich die Leute das bis zum Ende an. Und
oder auch nicht.
Oder auch nicht, ne?
Genau.
Das ist dann denen überlassen. Aber da wäre jetzt nochmal der Aufruf, ob das jetzt ein komisches Gespräch, Vater-Sohn-Gespräch war oder ob das in Ordnung war.
Ja, würde mich auch mal interessieren. Würde mich
auch interessieren. Also wer bis jetzt zu Ende gehört hat,
du könntest aber meine E-Mail-Adresse draufsetzen. Vielleicht kriege ich dann auch mal eine Reaktion.
Ja, kann ich machen. stefan.remmert@ekkw.de. Aber ich würde es auch nochmal in die Beschreibung reinstellen. Also ich könnte es auch in die Shownotes reinstellen, aber eher in die Beschreibung. Das sehen die, glaube ich, die meisten Leute. Ja. Mal gucken.
Ja.
Würde mich interessieren, ob sich da jemand meldet und wer sich da so meldet. Und also ich kriege immer WhatsApp-Nachrichten oder Anrufe.
Ja.
Die würde ich dann aber auch an dich weiterleiten, wenn ich da was höre. Ja. In diesem Sinne, Papa, vielen herzlichen Dank für die das Gespräch, für das Aufarbeiten der Geschichte, einfach mal zu erklären, so aus deiner Perspektive, was ein Pfarrer eigentlich so ist, wie du jetzt auch wenn du eigentlich, wo kommst du nochmal her?
Immer noch aus dem Ruhrgebiet, Ennepetal.
Ah, Ruhrgebiet war das, ja.
Ennepetal.
Auch als Ruhrgebietler jetzt in der Rhön quasi unterwegs bist und ja, wie du die Reise so wahrgenommen hast.
Ja.
Vielen herzlichen Dank dafür.
Danke auch.
Ciao.
Ciao.